Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Mit Professor Fabian Scheer aus der Schweiz. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Für die Fußballfans müssen wir dazu sagen, nicht zu verwechseln mit Ihrem Namensvetter aus der Schweiz, der nämlich für die TSG Hoffenheim gespielt hat. Haben Sie den mal getroffen?
Nee, so persönlich noch nicht. Ich bin ein großer Fan des FC Basel und hat ja auch in Basel gespielt, aber persönlich mit ihm gesprochen habe ich noch nie.
Spielt jetzt, wenn ich richtig informiert bin, ich glaube in Spanien, ne?
Ja, ich glaube in Newcastle United, aber ich bin nicht sicher.
Die Fußballer wechseln ja immer schnell. Sie spielen auf jeden Fall in der ersten Liga, wenn es um Finanzen geht und Innovation. Sie sind an der Universität Basel Direktor für das Zentrum für innovative Finanzen und haben vermutlich weltweit den ersten Lehrstuhl für Blockchain. Also fangen wir mal ganz vorne an mit der digitalen Währung. Ich glaube, das ist etwas, was die meisten auch schon mal gehört haben, nämlich diesen Begriff Bitcoin. Wie würden Sie Bitcoin beschreiben?
Das ist extrem schwierig, weil Sie gleich bei der ersten Frage natürlich einen Riesenfass aufmachen jetzt damit. Ganz einfach gesagt, ist es digitales Geld. Das Problem ist, wenn ich digitales Geld sage, dann klingt das so wahnsinnig nicht innovativ. Das Besondere an Bitcoin ist, dass man keine Infrastruktur dafür braucht, also keine Banken. Man braucht niemanden, der eine Datenbank führt. Man kann das komplett eigenständig kontrollieren und verwalten.
Lässt sich das denn mit irgendetwas vergleichen, was wir bisher schon hatten?
Ich sage immer, im Prinzip ist Bitcoin am ehesten wie Gold, digitales Gold. Also man kann selber darüber verfügen, aber halt im digitalen Raum.
Wobei Gold ja eine, man sagt, in Krisenzeiten wird Gold häufig verwendet. Ist Bitcoin auch eine Währung, die man besonders in Krisenzeiten verwendet? Vermutlich nicht.
Das kann ich nicht sagen. Da haben wir noch keine Zahlen dazu natürlich. Es gibt jetzt 10 Jahre und das wäre anmaßend, die Krisentauglichkeit mit Gold zu vergleichen, das ja mehrere tausend Jahre Geschichte hat. Wir werden sehen. Also ich denke, das Potenzial ist da, aber da kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben machen.
Wissen Sie denn, wann Sie das erste Mal von Bitcoin gehört haben? Gab es da eine spezielle Situation?
Ja, also das war irgendwo so Ende 2011, Anfang 2012, hat mich ein guter Freund von mir, der so in dieser Krypto-Anarchisten-Szene unterwegs war, darauf aufmerksam gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang habe ich gedacht, ja, das funktioniert nie im Leben. Und wenn man natürlich mit einem klassisch-ökonomischen Background kommt, ist man da erstmal sehr kritisch gegenüber.
Und dann hat es doch funktioniert, weil es einen großen Hype auch um diese digitale Währung gab. Können Sie das mal beschreiben, wie das so am Anfang auch alles lief?
Also ich kann es aus meiner Sicht beschreiben, wie ich dann dazu kam letztendlich. Ich habe dann damit angefangen, mich auch wissenschaftlich damit auseinanderzusetzen, wirklich nachzuforschen, wie es funktioniert, das genauer anzuschauen. Und mit jeder Zeile, die ich darüber gelesen habe, war ich begeisterter und habe dann feststellen müssen, eigentlich keine dumme Idee.
Was macht denn Ihre Begeisterung aus? Ist es das, dass es keine zentrale Instanz gibt? Was ist der Kern der Sache?
Ja, absolut. Also ich glaube, im Endeffekt ist es das erste Mal in der Menschheitsgeschichte überhaupt, wo wir digitale Werteinheiten in einer Form repräsentieren können, ohne dass wir einen Monopolisten brauchen, irgendjemand, der exklusiv eine Datenbank führt. Und das ist schon sehr interessant.
Bedeutet das nicht gleichzeitig auch, dass Zentralbanken wirklich eine große Angst bekommen, denn sie könnten überflüssig werden?
Die Geldschöpfung kann man natürlich immer noch über eine Zentralbank machen. Also man könnte ja auch beispielsweise einen Schweizer Franken über eine Blockchain abbilden, können wir vielleicht später noch dazu kommen. Aber im Kontext von Bitcoin jetzt ganz konkret ist die Schöpfung auch dezentral und da bräuchte es keine Zentralbank, das ist richtig.
Banking is necessary, banks are not. Das sagte Bill Gates im Jahre 1994, Professor Fabian Scheer. 25 Jahre später gibt es immer noch Banken. Hat sich Bill Gates einfach grundsätzlich geirrt?
Nein, ich glaube nicht. Das ist schon so. Banking wird es immer in irgendeiner Form brauchen. Also selbst wenn sich Bitcoin durchsetzen wird und jeder sein Vermögen komplett eigenständig halten könnte, ist das nicht etwas für jedermann und jede Frau. Letztendlich gibt es ganz viele Personen, die diese Verantwortung abgeben möchten. Und ob man das nachher Banken nennt oder sonst irgendein Unternehmen das anbietet, ist eigentlich egal. Es könnte auch Amazon oder Google sein, aber irgendjemand bietet diese Dienstleistung an.
Das Interesse daran ist sehr groß. Es gab jetzt vergangene Woche zum Beispiel die Meldung, dass ein kanadischer Gründer einer Kryptobörse verstorben ist. Das Passwort hat er mit ins Grab genommen. Nur jetzt kommt keiner der Anleger mehr ran und es sind 190 Millionen Dollar, die jetzt im Grunde verschütt sind. Was tun?
Ja, das ist ein Problem. Ist natürlich, wenn man bei Bitcoin seinen privaten Schlüssel, also den Zugang zu seinen Bitcoins nicht mehr selbst hält, sondern irgendjemandem im Internet vertraut, der möglicherweise auch nicht reguliert ist, dann kann man im Zweifelsfall nichts mehr machen. Das hat aber nichts mit dem Bitcoin-System zu tun, sondern die Leute, die haben das einer Börse, einer Tauschbörse in Obhut gegeben, die dann diese Bitcoin verwalten. Und wenn natürlich der dann den Zugang verliert, dann bin ich komplett ausgeliefert.
Aber wäre das nicht der normale Weg, wenn sich dieses Geschäftsmodell durchsetzt?
Ich denke, viele Leute würden das schon irgendwo in Verwahrung geben. Aber was ich schön finde, gerade als Ökonom, ist, dass man die Option hat. Man muss sich bewusst sein, heute im Geschäftsbankensystem, da wird man wie reingezwungen. Ich kann als Normalbürger keine digitalen Währungen außerhalb des Geschäftsbankensystems halten. Das wäre mit Bitcoin anders. Da kann ich frei wählen, ob ich das selbst verwahren möchte oder ob ich es irgendwo in Verwahrung gebe.
Die Bundesbank warnt zum Beispiel vor Spekulationen mit Bitcoin, aber das Interesse ist natürlich da, weil die Gewinne einfach auch groß sind. Aber die Banken haben vermutlich einfach ein grundsätzliches Interesse daran, den Handel mit Bitcoins auch gering zu halten. Oder ist da nicht auch eine Angst spürbar für Sie? Gerade Sie forschen ja auch gerade daran.
Ich denke, die Warnung ist angebracht. Also man muss sich bewusst sein, das ist ein junges Phänomen und man darf auf keinen Fall sein ganzes Vermögen da reinstecken, weil alles, was drin ist, kann man verlieren, wie mit fast allen Anlagen. Trotzdem kann es Sinn machen aus Diversifikation, wenn man sagt, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sich das durchsetzt, dass ich einen kleinen Teil meines Vermögens da reinmache. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wichtig ist einfach, dass man die Gefahren kennt.
Wie geht es Ihnen? Also Sie werden doch vermutlich ständig auch im Freundes- und auch im Berufskreis gefragt, wo soll ich einsteigen, oder?
Ja, die ganze Zeit. Das war tatsächlich so, dass Leute auch an der Universität angerufen haben und ich muss dann jeweils sagen, dass die Universität nicht im Business für Anlageberatung drin ist, aber ja, da kommen ganz viele Anfragen. Ist dann meistens auch ein wenig ein Zeichen, wenn sich diese Anfragen häufen, dass wir möglicherweise wieder irgendwo oben im Hype-Cycle sind und dass es so runtergehen könnte.
Wo stehen wir denn aktuell? Können Sie das einordnen?
Wenn ich das wüsste, das wäre ein wenig Glaskugel. Da mache ich keine Prognosen zu Preisen. Ich denke, die Technologie ist extrem interessant, auch langfristig und insofern ist der momentane Preis für mich eher eine Nebenerscheinung.
Ja, ganz egal, ob es ums Bezahlen geht, beim Erstellen einer Lieferkette, das betrifft dann Unternehmen oder bei der Analyse von Patientendaten. Die Blockchain kann die Welt ähnlich verändern wie das Internet. Das Internet ist ja auch an den Universitäten gestartet, Professor Fabian Scheer von der Universität in Basel. Haben Sie eine Blockchain bei sich an der Uni?
Ja, also wir haben in der Tat eigene Blockchain-Instanzen, also wie eigene Blockchains aufgesetzt, die wir nutzen für Entwicklungen. Aber ein Projekt, das auf einer öffentlichen Blockchain abgestützt ist, ist, dass wir Diplome besichern. Also Diplome der Universität Basel werden über die Ethereum-Blockchain, das ist nebst Bitcoin die zweitgrößte Blockchain, besichert.
Und das heißt also, Noten und Diplome sind darauf zu finden. Welchen Vorteil habe ich davon?
Die sind nicht als Klartext darauf zu finden, weil das wäre natürlich datenschutztechnisch ein Riesenproblem. Aber Sie müssen wissen, dass Fälschungen im akademischen Bereich ein Riesenthema sind. Also wenn Sie mal googeln, gefälschtes Diplom kaufen, kommen 10 Millionen Ergebnisse und Sie können das ganz günstig so beziehen.
Man merkt es auch wieder bei den Politikern, da wird dann immer wieder nachgeforscht und man findet leider sehr viel, ja.
Und wenn natürlich ein Arbeitgeber nachfragt bei der Universität Basel im Sekretariat, dann hat es einen enormen Arbeitsaufwand, der nachgezogen wird. Also 2 Stunden ungefähr arbeitet jemand dann an einer solchen Anfrage. Und mit der Blockchain haben wir jetzt ein System, wo man innerhalb von rund 7 Sekunden erhält man eine Antwort, ob ein Diplom echt ist.
Und können Sie da die Funktion der Blockchain, wie die aufgebaut ist, aufgrund Ihrer Leistungsnachweise einfach mal erklären? Lässt sich das überhaupt so erklären in 3 Minuten?
Ich versuch's mal. Also im Endeffekt werden wie digitale Fingerabdrücke von den PDFs generiert, von den PDF-Diplomen. Und dieser digitale Fingerabdruck, das ist technisch heißt das Hashwert, der wird auf die Blockchain geschrieben und da sieht dann jeder, dass die Universität Basel diesen Hashwert auf die Blockchain geschrieben hat. Wenn jetzt irgendjemand so ein PDF bekommt, ein potenzieller Arbeitgeber, dann kann er diesen Fingerabdruck auch wieder selbst berechnen und abgleichen, ob der auf der Blockchain draufsteht und ob die Universität Basel diesen Abdruck so hinzugefügt hat.
Und wenn jetzt jemand versuchen wollte, im Nachhinein noch eine Note zu verbessern, inwiefern wäre das dort möglich oder eben nicht möglich?
Das Interessante ist, dass wenn man irgendwas ändert an diesem Dokument, dass dann ein ganz anderer digitaler Fingerabdruck rauskommt, der dann in dieser Form logischerweise nicht auf der Blockchain drauf ist. Das heißt, wenn man irgendwas manipuliert, kann man das unmittelbar herausfinden.
Aber es gibt ja aktuell auch wirklich sehr, sehr viele Projekte, da steht Blockchain drauf und wenn man dann näher hinguckt, ist wohl gar keine Blockchain drin. Ist es gerade auch wirklich einfach nur ein Hype?
Ja, es gibt es bei vielen Projekten. Ich glaube vor allem dann, wenn eigene sogenannte Permissioned Ledgers, also eingeschränkte Blockchains verwendet werden, dann ist der Übergang zu ganz normalen Datenbanken fließend.
Und welche Bereiche sind vorstellbar, wo sich die Blockchain wirklich auch umsetzen lässt? Also wir hatten heute Morgen in der Ankündigung auf Ihren Besuch ein Beispiel eines Parktickets. Wie würden Sie das erklären?
Oh, da habe ich jetzt große Mühe, mir das vorzustellen, offen gestanden. Ich glaube, die Bereiche, wo sich's wirklich gut einsetzen lässt, sind so die klassischen Notariatsdienstleistungen, also wo irgendetwas im öffentlichen Raum beglaubigt werden muss. Und deswegen finde ich das Beispiel mit den Zeugnissen, mit den Diplomen auch sehr gut, weil logischerweise da geht's darum, irgendetwas gegen außen vorzuweisen, dass es auch tatsächlich echt ist.
Wo wäre dann vielleicht die Gefahr, wenn wir kurz an unserem Beispiel von heute Morgen noch bleiben? Da ging's darum, okay, ich komme mit meinem Auto auf den Parkplatz und über die Blockchain wird dann auch die Parkgebühr abgebucht. Ich muss gar nichts mehr machen, steckt natürlich auch die Gefahr dahinter, Arbeitsplätze gehen verloren. Aber wenn wir erstmal an dem Prozess bleiben.
Ja, also das Schwierige ist, man muss trotzdem wieder irgendeiner Technologiekomponente dann vertrauen. Das ist nicht wie bei Bitcoin beispielsweise, wo die Datenbank in sich geschlossen ist, sondern da kommen externe Daten drauf und irgendjemand müsste ja die Information draufschreiben, wo ein Auto steht, wie lange es dort steht. Und die Blockchain kann natürlich nicht garantieren, dass diese Daten korrekt erhoben werden.
Könnten das meine Reifen nicht erledigen, indem sie dort stehen?
Wenn sie ihren Reifen trauen, aber das wird nicht durch die Blockchain besichert.
Also das könnte auch gefälscht werden. Absolut. Da muss man wirklich auch aufpassen. Sicherheit und Vertrauen auf der einen Seite, Missbrauch auf der anderen. Forschen Sie auch in die Richtung?
Absolut, ja. Ist ganz wichtig. Man darf nicht vergessen, die neue Technologie hat ein extremes Potenzial, aber auf beide Seiten. Also wie immer, wenn etwas Neues dazukommt, kann das auch missbraucht werden.
Können Sie da mal ein Szenario erstellen? Vielleicht hat es ja auch Missbrauch schon gegeben. Wie sah das dann konkret aus?
Ja, also es ist weniger dramatisch, als das in der Presse immer dargestellt wird. Es gab ja zum Beispiel diese Fälle von Trojanern, wo Computer komplett eingefroren und Dateien verschlüsselt wurden und dann die Personen erpresst, dass sie Bitcoin bezahlen müssten. Das stimmt so, das hat stattgefunden. Was man dann aber nicht liest, ist, dass es hinterher extrem schwierig war für diese Personen, für diese Erpresser, das Geld auch tatsächlich auszulösen. Weil Bitcoin ist eine öffentliche Datenbank, da kann man genau nachvollziehen, nicht natürlich namentlich wer, man kann nachvollziehen, wo das Geld durchging. Und dementsprechend hatten diese Personen auch extrem große Mühe, das nachher wieder in Euro zu wechseln.
Aber Missbrauch ist natürlich in gewissen Bereichen einfach auch interessant. Beispielsweise auch im Untergrund könnte ich mir vorstellen, dass es da eine ganze Szene gibt. Haben Sie sich damit beschäftigt?
Ja, also ich habe selbstverständlich auch schon im sogenannten Dark Web nachgeforscht, was da alles möglich ist. Und da gibt es extrem viele Angebote. Nicht für Bitcoin in den allermeisten Fällen, weil es eben nicht wahnsinnig anonym ist. Kann mir vielleicht nachher nochmals darauf zu sprechen kommen. Aber es gibt ja auch alternative Kryptowährungen, beispielsweise Monero oder Zcash. Und die haben eine relativ starke Verbreitung in diesen Kreisen.
Ja, vielleicht können Sie das gerade konkret ansprechen, weil es eben nicht so anonym ist. Inwiefern?
Es ist pseudonymisiert. Also im Prinzip auf dieser Datenbank sehen Sie genau, wo die Zahlungsströme durchgegangen sind, aber natürlich nicht namentlich. Da steht jetzt nicht Fabian Scheer beispielsweise drin, sondern eine lange Zahl, die mich repräsentiert. Aber wenn Sie irgendwann mal mit mir getauscht haben, wenn Sie wissen, dass diese Zahl, dieses Pseudonym mich repräsentiert, wie eine Art Kontonummer, dann können Sie natürlich dort diesen ganzen Zahlungsstand zurückverfolgen. Und insofern ist Bitcoin für kriminelle Aktivitäten eine eher schlechte Wahl, gerade im Vergleich zu Bargeld, wo man überhaupt keine Spuren hinterlässt.
Es stellen sich natürlich ganz viele Basisfragen, die kommen auch rein von den SWR1-Hörern. Matthias zum Beispiel, Nachname hat er leider nicht dazu geschrieben, per WhatsApp, möchte wissen, woher bekommt man Bitcoins? Wie errechnet sich ihr Wert? Gibt es eine Rückgabegarantie an wen und zu welchem Wert? Gleich ganz viele Fragen auf einmal.
Das Erste, man am einfachsten auf Tauschbörsen. Natürlich, wenn man jemanden kennt, kann man auch direkt mit dieser Person handeln. Aber es gibt ganz große Tauschbörsen, wo man sich einloggen kann, registrieren, mit ähnlichen Auflagen wie bei Banken, das kann man dort kaufen.
Woher weiß ich, dass diese Tauschbörse sicher ist? Es könnte ja vielleicht da schon der Fehler im System liegen, oder nicht?
Absolut, da muss man extrem vorsichtig sein, weil es gibt da natürlich auch nicht regulierte und eher dubiose Tauschbörsen. Also da kommt man nicht darum herum, sich im Vornherein zu informieren.
Was ist ein Hinweis auf eine saubere Tauschbörse? Also gibt's den?
Ganz allgemein, wenn ich einen Prozess durchlaufen muss, wo ich auch mich identifizieren muss, also der übliche Bankenprozess, das sogenannte KYC, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Tauschbörse verlässlicher ist, größer. Aber ganz wichtig, ich würde trotzdem nie Bitcoin über längere Zeit auf dieser Tauschbörse lassen. Also man kann das dort kaufen, aber ich würde es dann definitiv abziehen und in die eigene Verwahrung nehmen.
Ja, da muss ich mich also schon intensiv mit dem Thema auch beschäftigen. Nächste Frage war, wie errechnet sich der Wert der Bitcoins?
Ganz einfach, wie bei den meisten Wertpapieren, Angebot und Nachfrage. Also es gibt eine bestimmte Menge an Bitcoin, die im Umlauf ist und je höher die Nachfrage, umso höher der Preis. Bitcoin hat keinen Fundamentalwert, also ist nichts dahinter, kein Zahlungsversprechen. Und das klingt immer so dramatisch, dass nichts dahinter, muss ich aber bewusst sein, dass beim Euro, beim Schweizer Franken, beim US-Dollar genau gleich. Im Endeffekt ist immer der Wert nur eine Repräsentation von dem Glauben, wie viel man in Zukunft dafür erhält.
Aber ich glaube, am vergangenen Freitag gab es dann nochmal einen hohen Sprung, da ging es um mehr als 10% hoch. Das löst dann auch wieder so einen Hype aus, oder?
Kann natürlich, ja. Also es ist extrem volatil, weil natürlich die gängigen Institutionen jetzt nicht dahinter stehen. Das macht es etwas unsicherer in der Wahrnehmung der Menschen. Und dementsprechend diese Wertschwankungen sind gang und gäbe momentan.
Gibt es denn ein Rückgaberecht?
Also Sie können Bitcoin jederzeit bei Tauschbörsen verkaufen. Aber natürlich der Preis, der ist nicht fixiert. Das ist dann einfach der momentane Marktpreis. Das heißt, Sie wissen nicht, was exakt Sie dafür bekommen werden, aber der Markt ist genügend liquide, dass Sie es verkaufen können.
Wenn Sie einfach mal ein Szenario entwerfen, unsere Welt in 5 Jahren, wie sieht die aus in Sachen Zahlungsmittel?
Das ist extrem schwierig, ist ein wenig Glaskugel und habe ich natürlich den Ausblick auch nicht so. Ich denke, dass ich Bitcoin durchsetzen könnte im Bereich des digitalen Goldes, wie vorhin angesprochen. Ich glaube, weniger als tatsächliche Währung. Einfach aufgrund der Volatilität, also aufgrund der großen Kursschwankungen. Wenn ich irgendwo in ein Café gehe, dann möchte ich mit meiner Geldbörse genau wissen, dass ich einen Kaffee dafür bekomme oder zwei und nicht an einem Tag einen, am nächsten Tag fünf. Also die Wertschwankungen sind ja nicht unbedingt sehr stark vom Vorteil. Wenn man aber in Richtung Anlage geht, dann kann es durchaus interessant sein, irgendetwas zu haben, das man komplett abseits des Finanzsystems halten kann. Also ganz ähnlich wie Gold.
Also verändert sich in Sachen Zahlungsmittel nichts?
Doch, bestimmt. Aber ich weiß nicht, ob das Bitcoin sein muss. Es gibt auch bei Bitcoin gewisse technologische Tendenzen, beispielsweise, wenn es interessiert, das Lightning Network kann man mal googeln, dass die eine hohe Skalierung zulässt, dass man ganz, ganz viele Transaktionen über Bitcoin abwickeln kann. Und insofern technologisch gesehen gäbe es die Möglichkeiten. Ich glaube wirklich, dass die Volatilität, also die Wertschwankungen zum Problem werden.
Die Technologie, die dahinter steckt, ist die Blockchain-Technologie. Und wenn man da mal schaut, gestern in der Recherche sah ich, selbst die Deutsche Bahn sucht einen Softwareentwickler für Blockchain-Technologie. Inwieweit ist das realistisch? Inwieweit begegnet Ihnen das? Vermutlich permanent im Alltag.
Ja, alltäglich. Ja, das ist wirklich, fast jedes große Unternehmen hat irgendwo ein Blockchain Research Lab in den verschiedensten Bereichen. Wir haben selbst an der Universität Basel auch ein Projekt durchgeführt, wo die Studierenden mit verschiedenen Unternehmen zusammengearbeitet haben. Beispielsweise mit der SBB, das ist das Pendant zur Deutschen Bahn in der Schweiz, und dort Projekte auf Blockchain-Basis durchgeführt haben. Die Nachfrage nach Entwicklern ist extrem groß und man könnte sagen, man hat ja extremen Fachkräftemangel, weil es einfach noch nicht so viele Personen gibt, die diesen Background mitbringen.
Was ist denn überhaupt realistisch? Ist das auch realistisch? Lässt sich die Blockchain bei der Bahn beispielsweise auch gut anwenden? Für welche Unternehmensbereiche macht es Sinn?
Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt, also jetzt nicht auf das Beispiel der Bahn bezogen, aber ganz allgemein gibt es viele Projekte, wo, wie Sie vorhin gesagt haben, Blockchain draufsteht, aber nicht unbedingt Blockchain drin ist. Man muss da unterscheiden. Ich glaube, einige Unternehmen nutzen den Begriff auch mehr zu Marketingzwecken, als dass die Technologie
dann
tatsächlich...
Wir sind weit vorne, nach dem Motto.
Dass die Technologie dann tatsächlich etwas bringen würde. Und es gibt natürlich schon irgendwo einen fließenden Übergang, gerade bei zentralisierten Versionen einer Blockchain, wo man sich dann irgendwo eher bei einer normalen Datenbank befindet.
Wo sehen Sie es denn als realistisch? Gibt es vielleicht auch manche Länder, die Vorreiter sind in der Blockchain-Technologie, wo man sagen kann, da gibt es schon Signale, die zeigen darauf hin, in welche Richtungen es gehen könnte?
Natürlich etwas schwierig, wenn ich als Schweizer sage, die Schweiz, aber ich bin da auch stolz drauf. Also wir haben in der Schweiz eine riesige Szene in diesem Gebiet, ganz, ganz viele Unternehmen, es sind über 600 Unternehmen, die sich schon niedergelassen haben. Sehr freundliche Regulierung auch, wichtig, dass auch dort die Politik mitspielt. Nebst der Schweiz Singapur sehr stark und Liechtenstein auch bekannt. Deutschland ist in Berlin relativ stark. Es gibt verschiedene Regionen.
Sie haben die Politik angesprochen. Ist die Politik überall schon soweit? Sie können das vielleicht für die Schweiz beurteilen. Hat die Politik das Thema so auf dem Schirm, dass das wirklich, wie es ja häufig dann neudeutsch genannt wird, ein Gamechanger ist?
Ja, in der Schweiz wurde das sehr gut angegangen, meiner Meinung nach. Man hat sich damit auseinandergesetzt, war aber auch sehr bemüht, nicht einfach reinzuschießen und zu überregulieren, sondern sich sehr vorsichtig angenähert. Und das ist meiner Meinung nach genau der richtige Weg.
Ja, und Sie haben auch auf dem Schirm, wie die Zukunft der Bankenwelt aussehen kann. Dazu forschen Sie nämlich auch. Und Ihre Professur wird von der Credit Suisse Asset Management Schweiz gesponsert. Also da muss man doch auch deren Interesse an neuen Geschäftsmodellen unterstellen, oder?
Ich denke, die sind sicherlich interessiert, halt zu schauen, in welche Richtung das es gehen könnte. Aber was mir ganz wichtig ist, klarzustellen, also ich wurde nicht von der Credit Suisse Asset Management eingesetzt, sondern die haben das Geld bedingungslos gesprochen, der Universität. Es war ein normales Berufungsverfahren. Und wo ich auch sehr strikt bin, also ich lasse mir überhaupt nicht vorschreiben, woran ich forsche. Bezeichnend dafür ist auch, dass ich sehr stark ein Vertreter der öffentlichen Blockchains bin und die Banken ja eher in Richtung geschlossene Blockchains tendieren, wo ich persönlich kein Freund davon bin.
Aber es wird natürlich so viel von Lobbyismus gesprochen und auch die Wissenschaft wird mehr und mehr hinterfragt. Stellen Sie das nicht fest, dass bei Ihren Arbeiten auch Einfluss genommen werden will?
Also bei wissenschaftlichen Papieren überhaupt nicht. Wo ich es schon erlebt habe, jetzt nicht mit Credit Suisse Asset Management, sondern sonst mit einer anderen Bank, wenn ich irgendwie für ein Kundenmagazin oder so etwas geschrieben habe. Aber da bin ich auch strikt. Also bevor ich etwas publiziere, wo ich nicht dahinter stehen kann, publiziere ich es lieber gar nicht.
Also die haben versucht, das dann in ihre Richtung zu biegen, oder?
Was ja, gab bei einer anderen Bank gab es das mal, ja.
Ja. Wie sieht denn die Zukunft der Banken aus, wenn Sie daran forschen? Was glauben Sie? Was sind Geschäftsmodelle, die wegfallen? In welche Richtung mag es gehen?
Ich glaube, die klassische Bank, wie wir sie heute kennen, mit Filiale, mit dass man irgendwo hingeht, die wird es nicht mehr lange geben. Aber die Dienstleistung, dass irgendjemand Vermögen verwahrt für einen, die geht ja viel weiter zurück. Ich denke immer so an ein Wild-West-Szenario. Da hat man seine Goldbarren entweder zu Hause und läuft auch Gefahr, dass man ausgeraubt wird. Oder man kann es irgendwo bei einer Bank oder bei irgendeinem Dienstleister hinterlegen, der vielleicht viel besser ausgerüstet ist, um das zu verwahren. Und Ähnliches könnte ich mir auch vorstellen jetzt im Kontext von Bitcoin, von Crypto-Assets im Allgemeinen. Nur weil ich die Option habe, das selbst zu verwahren, heißt das nicht, dass ich das tun muss. Wichtig ist einfach, ich kann, wenn ich diesen Instituten nicht vertraue, kann ich die Verantwortung selbst übernehmen. Wenn ich das aber nicht will, kann ich sie auch abgeben.
Und inwiefern ist das Bankenwesen grundsätzlich auch zu hinterfragen und Veränderungen da? Man hat ja oft den Eindruck, vieles bleibt auf der Zeit stehen und die Zeit entwickelt sich sehr viel schneller. Stellen Sie das auch im Bankenwesen fest?
Ja, da bewegen wir uns etwas von Blockchain weg, aber ganz allgemein ist das schon so natürlich, dass es in der Bankenwelt extreme Ineffizienzen gibt, also sehr viele Medienbrüche. Wenn Sie beispielsweise einen Kreditkartenantrag ausfüllen, dann muss der in vielen Fällen nachher manuell in drei verschiedene Systeme abgetippt werden. Die sind nicht miteinander verbunden und da ist schon noch extrem viel Potenzial da in Richtung Digitalisierung.
Und wenn man darauf guckt, dass die Banken ja sehr viele Informationen auch haben über die Kunden, gibt es dahingehend Geschäftsmodelle, die entwickelt werden, die vielleicht aktuell auch noch nicht erlaubt sind, weil eine Rechtsprechung dagegen spricht. Aber stellen sich ja Fragen, warum schlägt eine Bank nicht eine Immobilie vor, wenn sie sieht, das sind die Mietzahlungen, die monatlich eingehen, da wäre Geld vorhanden, könnte eine Bank ja auch agieren.
Absolut. Also wenn man sich die Kreditkartenauszüge von Menschen anschaut oder auch normale Zahlungsströme, dann weiß man relativ viel über diese Person. In vielen Fällen inklusive Aufenthaltsort, Vorlieben. Also es kann sehr, sehr aufschlussreich sein. Und insofern kann man diese Daten natürlich auch für sogenanntes Cross-Selling, also für weitere Angebote nutzen, wenn das regulatorisch zulässig ist.
Kann ja auch irgendwann vielleicht der Fall sein. Da gibt es dann andere Beispiele wie für Existenzgründer. Startups sind ein großes Thema. Da wird dann oft von der Bank der Daumen rauf oder runter gefällt. Aber es könnte ja auch noch weitergehen, dass eine Bank auch eine Beratung anbietet. Oder ist das jetzt reine Spekulation?
Jetzt bin ich nicht sicher, ob ich die Frage ganz verstanden habe. Beratung für das Startup?
Für die Existenzgründer. Dass man da auch ankoppelt an den Dingen, an den Bedürfnissen, die die Kunden einer Bank haben.
Absolut. Und viele Startups können einzelne kleinere Dienstleistungen auch viel effizienter anbieten als möglicherweise eher trägere große Banken. Was wichtig ist von mir aus gesehen, ist, dass sich Banken längerfristig öffnen, eine Art Plattform anbieten, wo sie auch kleinere Spieler hinzulassen. Also beispielsweise Ausfüllen einer Steuererklärung direkt im E-Banking als ganz einfacher Use Case.
Was können wir uns denn in Sachen Blockchain von unserem Nachbarland, von den Schweizern abgucken?
Ja, also es kommen ganz viele Delegationen von allen möglichen Ländern immer vorbei. Wir würden uns natürlich freuen, wenn auch von Deutschland Personen kommen würden. Normalerweise aus Asien, aus den USA. Das Spannende daran ist, dass früher war es so, dass Unternehmer aus der Schweiz in Silicon Valley gereist sind, sich dort vor Ort angeschaut haben, wie das alles läuft. Und heute ist es tatsächlich so, dass fast jeden Tag Leute ins Crypto Valley, also in die Schweiz kommen, um sich einen Eindruck zu verschaffen.
Das heißt aber, natürlich wollen Sie auch an der Technologie ganz besonders nah dran sein. Haben Sie da spezielle Vorzeigeunternehmen, Vorzeigeuniversitäten? Wo gehen dann diese Delegationen hin?
Also bei der Universität muss ich natürlich ein wenig Eigenwerbung machen. Da sind wir schon ganz vorne mit dabei, die Universität Basel. Unternehmen speziell herausgreifen möchte ich hier nicht, aber zwei große Hubs. Das ist einmal der Trust Square in Zürich, wo Dutzende von Unternehmen ansässig sind. Das ist auch sehr symbolträchtig, leicht neben dem Paradeplatz, also neben einem großen Bankenzentrum, und da wird sehr viel gearbeitet an der Blockchain. Und dann in Zug die Crypto Valley Labs, auch dort sehr viele Unternehmen, die in den verschiedensten Bereichen der Blockchain arbeiten und Dinge entwickeln.
Ja, aber vielleicht auch der Blick darauf, woanders werden vielleicht Fehler gemacht, die man selber dann nicht mehr machen muss.
Genau, und die Vernetzung halt, dass man auch sich austauschen kann, weil ja im Prinzip alle ähnliche Erfahrungen machen. Ich denke, das ist extrem wichtig, dieser Community-Gedanke.
Es gibt auch weitere Hörerfragen. Rainer Wasilewski zum Beispiel hat geschrieben und möchte wissen, kann denn eine private Blockchain für Unternehmen nicht eine Übergangslösung auf dem Weg in die öffentliche Blockchain darstellen, um Investitionskosten zu sparen?
Ja, also ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Frage oder vielmehr eine sehr gute Aussage. Ich sehe das genauso, dass man vorübergehend in eine private Blockchain gehen könnte, weil es vielleicht auch politisch in einem Großunternehmen viel einfacher durchsetzbar ist. Muss sich einfach bewusst sein, dass man sehr viele Vorteile einer Blockchain nicht hat, wenn das in einem komplett privaten Kontext durchgeführt wird. Insofern längerfristig gehe ich davon aus, dass das immer stärker in Richtung öffentliche Blockchain gehen wird.
Und es gibt natürlich dann auch wieder viele Horrormeldungen, die wir in den Medien dann auch hören müssen. Zum Beispiel hat die chinesische Finanzaufsicht Kryptowährungen verboten. Da gibt es einen Riesenmarkt jetzt aber auch im Untergrund. Beschäftigen Sie sich mit solchen Themen?
Natürlich immer wieder. Wenn es irgendwo verboten wird, dann wandert dieser Handel und vielleicht sogar noch eine größere Nachfrage in, wie Sie sagen, den Untergrund. Also ein Beispiel Venezuela. Da wurde der Bitcoin zeitweise über 1000 Euro über den Weltmarktpreis gehandelt, weil man den nicht normal beziehen konnte, weil das relativ schwierig war. Natürlich auch, weil Venezuela geldhistorisch einiges durchgemacht hat.
Ja, da liegen große Gefahren drin. Gibt es irgendeine Möglichkeit, das zu regulieren? Vermutlich nicht.
Das ist extrem schwierig, weil es ein dezentrales Netzwerk ist, können Sie das System als solches sehr, sehr schwierig bis gar nicht regulieren. Was man tun kann, ist natürlich die Exponenten, die Anknüpfpunkte ans bestehende Finanzsystem zu regulieren. Also beispielsweise Tauschbörsen, die dann Bitcoin in Euro oder Schweizer Franken in US-Dollar wechseln. Dort kann man ansetzen, aber im System als solches nicht. Immer wenn man irgendwo einen Knoten zumacht, also irgendjemand, der einen Computer hat, der Informationen über dieses Bitcoin-Netzwerk weitergibt, zumacht, dann kommt an einer anderen Stelle irgendwas hoch. Und insofern kann man das fast nicht regulieren.
Sie brennen für die Forschung, wollen uns gleich auch noch mit Ihrem Weg in die Wirtschaftswissenschaft und Ökonomie befassen. Wissen Sie noch, was Ihr erster Berufswunsch war?
Ich glaube, das war Anwalt. War dann aber während dem Zeiten im Gymnasium, war das so langweilig für mich, es hat mir überhaupt nicht entsprochen, dass ich dann meinen Berufswunsch schnell geändert habe.
Wie kamen dann die Wirtschaftswissenschaften irgendwann da rein?
Ich glaube, das war, ich habe dann zwischen Gymnasium und Universität noch bei einer Bank gearbeitet und irgendwie war dann das der logische Schritt. Ich wollte mehr erfahren, wie das alles funktioniert und dementsprechend Wirtschaft studieren.
Und Sie haben an der Universität Basel, wo Sie jetzt Blockchain-Dozent sind, selbst eben auch die Wirtschaftswissenschaften studiert. Hat sich da für Sie so ein Kreis geschlossen?
Ja, also, ja, schon irgendwo. Was mir wichtig ist auch zu sagen, ursprünglich war ich reiner Ökonome und dann insbesondere während der Dissertation, während meinem Doktorat, habe ich mich sehr stark in Richtung Informatik auch entwickelt. Also natürlich, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, kommt man nicht darum herum, auch die Protokolle anzuschauen. Und deswegen bin ich so das komische Hybridwesen irgendwo zwischen Wirtschaftswissenschaften und Informatik.
Aber ist das nicht gerade auch dann eine Nische, die gefragt ist, gerade auch in den neuen technologischen Entwicklungen?
Ich glaube schon, dass ich sehr stark davon profitiere und auch, dass wir als Universität Basel hier ein gewisses Alleinstellungsmerkmal haben, weil wir eben nicht rein nur die Business-Seite oder rein nur die Informatik-Seite abdecken, sondern irgendwo zwischendrin sind.
Wobei, da gibt es natürlich viele Universitäten, die das auch abdecken. Also kann man auch nach Frankfurt gucken. Da ist natürlich auch die neue Technologie wirklich im Fokus.
Absolut, das Blockchain Center in Frankfurt ist auch sehr groß, Philipp Sandner, ist aber eher nach meinem Kenntnisstand businesslastig ausgerichtet.
Und Sie haben dann Ihre Doktorarbeit auch zum Thema Blockchain geschrieben. Daraus wurde dann ein Bestseller, Bitcoin, Blockchains und Kryptoassets. Wie lange haben Sie daran gearbeitet?
Ja, also ich bin da extrem stolz drauf. Das war tatsächlich sehr überraschend. Dann über ein halbes Jahr das bestverkaufte Wirtschaftsbuch auf Amazon. Daran gearbeitet, ja, ungefähr effektive Schreibzeit knapp 2 Jahre war es. Und natürlich Research deutlich länger.
Sie sind jetzt auch ein ganz gefragter Redner auf vielen Konferenzen, sind überall in der Welt unterwegs, waren neulich in Davos. Sie waren auch bei einer G20-Konferenz zur Finanzstabilität. Wie wird das Thema dort bewertet? Was begegnet Ihnen da?
Ganz unterschiedlich. Also ich finde das auch gut. Man muss es differenziert betrachten. Es gibt Leute, die sind sehr skeptisch, vielleicht etwas zu skeptisch. Andere sind etwas zu euphorisch. Ich denke, der Mittelweg wäre richtig und die kritische Auseinandersetzung mit dem Thema. Und je länger, je mehr sehe ich das auch in diesen Kreisen, dass man sich wirklich auch mit der Technologie auseinandersetzt und schaut, was kann man konkret damit machen, wo liegen die Stärken und wo liegen die Schwächen.
Wenn Sie jetzt mal so ein Szenario erstellen wollen, wie sieht das in der Zukunft aus? Es gibt ja viele Länder, die schon sagen, wir sind sehr weit. Estland wird da immer wieder genannt, Island auch. Was glauben Sie, wie geht die Entwicklung? Wie schnell vor allen Dingen? Vielleicht geht es ja doch langsamer als gedacht.
Ja, also es sind natürlich zwei Aspekte. Einerseits Digitalisierung als Gesamtbegriff und dann Blockchain als ein Subthema der Digitalisierung. Prognosen sind immer sehr schwierig, aber ich denke schon, dass es eine riesige, große Rolle spielen wird, dass möglicherweise dann irgendwann auch Landeswährungen, wie jetzt ein Euro, nicht auf einer Blockchain, aber in digitaler Form ausgestellt werden, ohne dass man über Geschäftsbanken gehen muss. Da gibt es extrem viele Bereiche.
Und so wie es gehandelt wird und gehypt wird, wenn man sagt, naja, Blockchain ist das next big thing, genauso wie das Internet, kann die Blockchain die Welt verändern? Glauben Sie das?
Ich glaube fest daran, ja. Die Technologie hat ein Riesenpotenzial. Eben genau, weil man jetzt Datenbanken führen kann, ohne dass man einer bestimmten Person, einer bestimmten Institution vertrauen muss. Und das hat in den verschiedensten Bereichen ein extrem disruptives Potenzial.
Wie geht jetzt Ihr Tag noch weiter? Sie werden ja viel unterwegs sein, die nächsten Konferenzen. Was steht an? Wo sind Sie als nächster Redner gefragt?
Also zuerst Mittagessen mit Ihnen und anschließend dann bei einem Unternehmen habe ich hier noch in Stuttgart verschiedene Treffen und dann geht's weiter diese Woche noch mit Konferenzen an verschiedenen Orten.
Da sind Sie also gut vernetzt. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch.
Eins gehört. SWR1.